Money, money, money. Was soll ich damit? Das ist immer einfach beantwortet, wenn man keins hat. Aber, weiß nicht, wer von euch diesen Satz kennt, wahrscheinlich kennt ihn jeder. Geld regiert die Welt. Gibt es jemanden, der diesen Satz noch nie gehört hat? Kann ich mal sehen. Gehört so, oh, einer. Ich sehe es gar nicht mit den Lichtern hier. Okay, eine, okay. Also kennst du das Sprichwort jeder? Wer von euch würde denn sagen, das stimmt eigentlich? Kann ich mal sehen, die Hände. Also relativ viele, okay. Wer hat das schon mal erlebt, dass Geld die Welt regiert? Ja, das sind jetzt ein bisschen weniger, ein bisschen zaghafter, okay. Gut, also mir kommt es ja manchmal so vor, wie wenn unter den Christen oft so das Denken herrscht, über Geld redet man nicht. Oder es ist schon fast schlecht, wenn man viel Geld hat, zumindest darf man nicht offen darüber reden, man muss immer so tun, als ob man nichts hat. Weiß nicht, wie euch das geht, im Schwabenland ist es vielleicht nochmal ein bisschen extremer. Kann mich gut daran erinnern, ich hatte einen Onkel und der hat einen Freund, der war Multimillionär. Und wir sind oft einmal hingegangen, haben den besucht. Der hatte ein uraltes Haus auf der Schwäbischen Alb, also so richtige Bruchbude. Und ich habe immer gedacht, das gibt's doch nicht, dass dieser Mann so viel Geld hat. Und eines Tages hat er mich mal reingenommen mit in sein Haus und da hatte er so einen unterirdischen Keller, der ging rüber unter die Scheune. Und da hat er alle möglichen extrem wertvollen Kunstsachen gehabt und was weiß ich was alles. Da habe ich echt gedacht, das ist schon interessant. Also man versucht, Reichtum zu erwirtschaften, aber man versucht so zu tun, als hat man nichts. Bei uns, in unserer Kultur, so in Deutschland. Bei den Arabern ist es ja ganz anders. Gell? Die Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, die denken da genau andersrum. Selbst wenn die nichts haben, tun sie so, als ob sie viel haben. Und ich habe schon gemerkt, dieses Thema Geld ist gar nicht so leicht offen anzusprechen, auch unter uns Christen. Ich will euch mal einen Vers vorlesen, weil ich persönlich denke, Geld an sich selber ist absolut nichts Schlechtes, absolut nichts Verwerfliches. Eigentlich ist es eine tolle Sache. Aber man muss manche Dinge beachten, die die Bibel darüber sagt, über Geld. Und ich will euch da einen Vers zum Anfang einmal vorlesen, aus dem Timotheusbrief. Und im Timotheusbrief, da sagt einmal der Paulus zu seinem Weggefährten Timotheus, 1. Timotheus Kapitel 6 und in Vers 10, er sagt zu ihm, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Was mir da gleich aufgefallen ist an diesem Vers ist, da steht nur drauf, es ist eine Wurzel alles Bösen. Es ist nicht die Wurzel, wie viele das so ausdrücken würden, auch oft unter den Christen. Aber es kann eine Wurzel des Bösen sein. Und zwar, wann ist es eine Wurzel des Bösen? Und da hängt wieder dieses kleine Wörtchen dran, über das wir heute Morgen eigentlich schon viel gesprochen haben. Liebe. In der Bibel geht es wahnsinnig viel um Liebe. Auf der einen Seite ist es das, was Gott sich über alles wünscht, Liebe, geliebt zu werden. Auf der anderen Seite ist es das, was uns oft am meisten abhält davon, Gott zu lieben, wenn wir andere Dinge lieben. Und was die Bibel hier sagt ist, wer das Geld liebt, der kommt immer in Schwierigkeiten. Und die Bibel sagt, er durchbohrt sich selber so mit Schmerzen. Was ich so faszinierend fand an diesem Vers, eigentlich sagt der Paulus hier zum Timotheus, wenn du anfängst oder wenn jemand anfängt, Geld zu lieben, dann wird er sich selber und anderen Menschen Schmerzen zufügen. Und ich habe überlegt, was sind das für Probleme, für Schmerzen, die dadurch entstehen? Nun, das Erste, was ganz offensichtlich ist anhand der Bibel, ist, Geldliebe macht Gott eifersüchtig. Ihr kennt wahrscheinlich alle das erste Gebot, wir sollen Gott lieben, er ist unser Gott, er ist der einzig wahre Gott und er will nicht, dass wir irgendetwas oder jemanden anderen neben ihm lieben. Und deswegen macht es Gott eifersüchtig, Geldliebe. Das Zweite ist eigentlich, Geldliebe bringt ja uns selber immer in einen extremen Zwiespalt. Wenn du Kind Gottes bist, und ich hoffe das mal für dich, dass du Kind Gottes bist? Da steht immer was drin in der Bergpredigt, in der Bibel, wo Jesus sagt zu den Menschen, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen anhängen und den anderen verachten, oder wird den einen lieben und den anderen in den Wind schicken, mehr oder weniger. Und das ist ein Prinzip, das bezieht sich auf alles im Leben. Man kann nicht gleichzeitig zwei Dinge lieben, die einen wirklich vereinnahmen. Das geht nicht. Man könnte auch sagen, du kannst nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen. Das ist so, wie wenn du sagst, ja, ich kann mich nicht entscheiden, welches Seminar ich gehen will. Auf der einen Seite will ich ja hier sein, in dem kleinen Seminarzelt, auf der anderen Seite will ich ja im Hauptzelt sein. Du musst dich für eins entscheiden. Und was ich immer wieder beobachte für uns Christen, wir haben da oft einen großen Zwiespalt in uns. Für einen Menschen, der Jesus gar nicht kennt und dem Jesus völlig egal ist, der hat diese innere Turbulenz oft gar nicht, die wir durchleben müssen in unserem Alltag. Weil der liebt halt was auch immer, aber das hat nichts zu tun mit Gott. Jetzt, wenn du Kind Gottes bist, da hat es ja Gott in dich hineingelegt. Irgendwie weißt du, du solltest Gott lieben, von ganzem Herzen. Aber dann gibt es ja immer noch viele andere Dinge, zum Beispiel Geld oder was auch immer es ist. Und weißt du, das Problem ist, wenn wir anfangen, zwei Dinge zu lieben, gleichzeitig, das zerreißt uns irgendwie innerlich, weil wir merken, das ist nicht das, worum es eigentlich geht. So soll es eigentlich nicht sein. Und bei Menschen, die innerlich zerrissen sind, kommt es irgendwann nach außen sichtbar in äußerlichem Chaos. So ganz interessante Tatsache. Mein Papa, der ist ja Psychologe, deswegen Psychologie hat mich schon immer interessiert. Und das ist ganz offensichtlich, auch in der Psychologie. Inneres Chaos verursacht äußeres Chaos. Also das ist so die zweite Sache. Man bringt einen Zwiespalt in unser Leben. Geldliebe, weil wir wissen, wir sollen ja auch Jesus lieben. Nein, noch eine dritte Sache. Geldliebe verursacht immer Schmerzen. Das steht einmal drin im Prediger Kapitel 5, Vers 9, dass wenn ein Mensch Geld liebt, er nie genug hat. Und frage mal die ganzen Reichen. Ich habe in den letzten Jahren etliche richtig reiche Leute kennengelernt. Und da waren ein paar dabei, die sind mit Geld richtig gut umgegangen. Aber da waren andere dabei, die haben Geld geliebt. Das war ihr Baby, könnte man sagen. Und das habe ich gemerkt in ihrem Leben. Die haben nie genug. Obwohl sie schon so viel haben, dass sie es in ihrer Lebzeit gar nicht mehr ausgeben können. Eigentlich egal, was sie kaufen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber die haben nie genug. Wollen immer mehr. Und wenn man immer mehr will, dann geht man viele moralische Kompromisse ein in Bezug auf andere Menschen. Man verletzt sie dadurch, man beutet sie aus, man missbraucht sie und so weiter. Also ich würde sagen, Geld in sich selber ist absolut nicht böse, aber es ist eine ganz gefährliche Geschichte mit Geld. Es gibt übrigens drei Dinge, die in unserem Leben wahnsinnig viel Einfluss haben. Drei Dinge, über die die Bibel immer wieder spricht, schon von den ersten Büchern der Bibel bis hin zum Schluss. Und die Bibel sagt immer wieder, diese drei Dinge, die können wir Menschen dazu benutzen und gebrauchen, um sehr, sehr viel Gutes zu tun, um das Leben zu fördern, um Gott und seine Herrlichkeit auf diese Erde zu bringen. Auf der anderen Seite können genau diese gleichen drei Dinge aber auch sehr viel Schaden anrichten, können viel kaputt machen im eigenen Leben und in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und diese drei Dinge sind Macht, Sex und Geld. Kommt immer wieder vor, musst mal lesen, wenn du die Bibel durchliest, vor allem im Alten Testament, diese drei Dinge, manchmal anstatt Macht wird Wagen benutzt oder Soldaten oder Heer oder sonst irgendwas, aber diese drei Dinge kommen immer wieder vor in der Bibel. Und jetzt wollen wir ein bisschen über Geld reden. Offensichtlich spielt Geld in unserem Leben eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Tag gehabt hast in deinem Leben, wo du dich nicht mit Geld beschäftigen musstest. Gab es das mal in letzter Zeit in deinem Leben? Ja? Hast du so viel Geld oder hast gar kein Geld? Kaum Geld. Kaum Geld, okay, da muss man nicht groß drüber nachdenken, ist eigentlich geschickt, gell? Aber irgendwie dreht sich es ja immer um Geld und die Frage ist, wie soll ich jetzt damit umgehen? Und ich werde es sehr persönlich machen, werde auch ein bisschen was aus meinem Leben erzählen, weil ich selber mit Geld sehr, sehr viel erlebt habe. Ich habe euch das gestern Abend erzählt, ich weiß nicht, wer da war, aber ich habe euch erzählt, so Geld war für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Einfach Dinge zu kaufen, Dinge zu haben. Und ich habe eigentlich mit 10 Jahren schon angefangen zu arbeiten, weil ich habe gewusst, meine Eltern, die haben zwar Geld, aber die haben immer so die Philosophie vertreten, ja, wenn du was haben willst, musst du dir das selber erarbeiten. Und deswegen habe ich immer früh angefangen zu arbeiten. Habe schon Blättchen ausgetragen und dann mit 10 Jahren habe ich angefangen, in der Zimmerei zu arbeiten, jede Ferien, jeden Samstag, immer nach der Schule und so weiter. Und deswegen hatte ich eigentlich immer relativ viel Geld, weil ich viel gearbeitet habe. Und dieses Geld habe ich eingesetzt, um meinen Willen so durchzusetzen. Das zu tun, was mir Spaß macht und so weiter, fortgehen richtig. Und gestern habe ich schon erwähnt, Klamotten habe ich viel gekauft. Das war so mein Steckenpferd damals. Ich weiß noch, damals habe ich ungefähr im Monat 1000 D-Mark ausgegeben für Klamotten. Ja, als Mann, das ist schon Wahnsinn, ich weiß. Aber so war das halt. Und dann habe ich Jesus kennengelernt und habe genauso weitergelebt in Bezug aufs Geld. Habe weiterhin viel gearbeitet und habe mir das gekauft, was ich mir erträumt habe im Leben. Und Jesus hat damals, nachdem ich Christ geworden bin, unglaublich viel verändert. Und das war auch bitter notwendig in meinem Leben. Aber wenn ich so zurückschaue, war in den ersten Jahren meines Christseins Jesus mehr so eine, man könnte sagen, Lebensergänzung als mein Leben. Er war ein Teil von meinem Leben. Er war so in den Bereichen, wo ich gedacht habe, da ist gut, Jesus drin zu haben, war eine gute Ergänzung zu all den Dingen, die ich eigentlich selber für mich behalten wollte. Also er war nicht mein Leben. Und es gab eigentlich 3 Bereiche in meinem Leben, wo ich Jesus ganz bewusst immer wieder ausgegrenzt habe. Ich habe schon gewusst, vor anderen Christen darf man das nicht so erwähnen, wie ich das jetzt euch sage. Schon gewusst, man muss sagen, Jesus ist meine Nummer 1, dann fragt keiner mehr nach. Aber für mich innerlich habe ich gewusst, den Sport, das habe ich noch nie Jesus abgegeben. Noch nie gesagt, Jesus, du kannst mit dem Sport und mit der Karriere machen, was du willst. Da immer dran festgehalten. Das zweite war das Thema Beziehungen. Weil ich habe echt Angst davor gehabt, wenn ich Jesus das übergebe, wer weiß, wen er da für mich hat. Vielleicht gefällt mir die gar nicht. Oder vielleicht gar niemand. Das hat mir noch mehr Angst gemacht damals. Und das dritte war einfach das Thema Geld. Ich habe auch relativ schnell gemerkt, über Geld hat auch niemand groß geredet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie viele Predigten du schon gehört hast über Finanzen, über Geld, Umgang mit Geld. In manchen Gemeinden redet man viel drüber, in manchen Kirchen, aber in vielen auch überhaupt nicht. Und ich bin halt in so eine Gemeinde gegangen, da hast du nie drüber geredet, über das Thema Geld. Deswegen, ich hatte auch eigentlich keine Ahnung, wie man damit umgehen sollte. Und dann ist aber was passiert, es war im Winter 2000, 2001. Da war ich das erste Mal so als freiwilliger Helfer, so wie so FSJ, am Tauernhof, war als Skilehrer dort und war halt so ein junger Kerl, gell? Riesenklappe und super cool, hat mir dann gleich nach ein paar Wochen das Bein gebrochen und dann war es vorbei mit dem Skilehrern. Und das war wirklich, wenn ich zurückschaue, war es wahrscheinlich die schwerste Zeit meines Lebens. Ich war davor in der Bundeswehr als Ausbilder, da durfte ich unglaublich viel trainieren, war so fit wie nie zuvor in meinem Leben und dann haben wir das Bein gebrochen. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich einfach nur stillsitzen musste oder konnte. Und es hat mich extrem frustriert. Mir war es so langweilig, weil ich konnte ja nicht trainieren. Skifahren konnte ich auch nicht mehr, dann musste ich in der Küche helfen. Das war am Anfang ganz nett, es waren lauter Mädels. Aber nach ein paar Tagen, da habe ich gedacht, pff, ganz schön anstrengend gewesen. Aber ich habe, ja, manche lachen jetzt, gell? Die wissen, wie das ist. Aber ich habe damals einen Mann kennengelernt, der war für mich damals ein uralter Mann, der hat schon weiße Haare gehabt. Und dieser Mann damals, der hat echt eine ganz, ganz innige Beziehung gehabt zu Jesus. Und mit diesem Mann habe ich damals irgendwie so Freundschaft entwickelt. Und er hat viele Fragen beantwortet, die ich gehabt habe. Mit dem konnte ich offen über mein Ärger und über meine Frustration reden, dass ich jetzt mein Bein gebrochen habe. Und der hat mir auch gesagt, du kannst einfach ehrlich sein zu Gott. Sag ihm doch, wie es in dir innen drin aussieht. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin oft nachts wach gelegen, weil ich nicht schlafen konnte vor Schmerzen. Und dann bin ich oft in so einen kleinen Wintergarten da am Tauernhof damals gegangen, wieder reingesetzt und habe mich beklagt bei Gott. Das ist echt zum Kotzen finde, dass ich gedacht habe, das ist jetzt sein Wille, dass ich da Skilehrer bin, habe mich richtig drauf gefreut und jetzt saß ich da mit dem gebrochenen Bein. Und nebenher, weil es mir so langweilig war, habe ich halt viel Bibel gelesen, habe ich vorher auch nicht so gemacht. Und irgendwie kann ich das selber nicht erklären, wie das passiert ist, aber das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwie so tiefe, tiefe innere Liebe hatte zu Jesus. Ich habe vorher Menschen darüber reden hören, aber habe es nie verstanden, über was die reden. Ich habe gedacht, wie kannst du einen lieben, den nicht mal siehst, nicht mal anlangen kannst. Aber das ist da irgendwie entstanden. Und Jesus hat mir in dieser Zeit so bewusst gemacht, hey, du hast mal zu mir gesagt, ich gebe dir mein Leben. Aber eigentlich hast du noch viele Dinge, die zu deinem Leben dazugehören, die Teil von deinem Leben sind, für dich zurückbehalten. Weiß nicht, wer von euch hat denn schon mal was Ähnliches gesagt zu Gott? Jesus, dir gehört mein Leben. Könnt ihr mal sehen? Könnt ihr euch mal outen? Ja, wohl nicht so zaghaft, da könnt ihr stolz drauf sein. Gell? Das sind ja schon ganz schön viele. Aber jetzt will ich dich mal was fragen. Nachdem du ihm dein Leben geschenkt hast, gegeben hast, wie viel deines Lebens gehört dann noch dir? Nichts. Super, nix. Gell? Das war die richtige Antwort. Jetzt mal die Frage, die logische Konsequenz davon. Wie viel von allem Geld, das du hast, gehört dann noch dir? Also ihr kennt schon die Antwort. Ja, super, jetzt müssen wir es bloß noch umsetzen. Gell? Also so ging mir es damals. Ich habe damals gemerkt, okay, wenn ich Jesus wirklich gesagt habe, Jesus, dir gehört mein Leben. Du kannst damit tun und lassen, was du willst. Da habe ich gemerkt, auch in Bezug auf das Geld, das gehört auch ihm. Und für mir hat es damals wie so ein Schalter umgelegt, weil ich habe gemerkt, ich habe eigentlich immer die falsche Frage gestellt. Weil die Frage, die ich mich immer gefragt habe, ist, wie viel meines Geldes soll ich Gott geben? Also eigentlich die falsche Frage. Die richtige Frage ist ja, wie viel seines Geldes darf ich behalten? Und das ist mir damals so bewusst geworden. Also die Frage ist nicht, wie viel meines Geldes gebe ich Gott, sondern wie viel seines Geldes darf ich für mich behalten? Und das hat vieles verändert in meiner Denkweise und meiner Sichtweise über Geld. Auf der einen Seite hat es mich irgendwie schockiert, weil ich habe gemerkt, das hat jetzt Konsequenzen. Auf der anderen Seite war es total befreiend. Und meine Frage ab diesem Tag war, okay Gott, wenn das wirklich dein Geld ist, was hast du damit vor? Was willst du damit machen? Viel war es eh nicht, aber was willst du damit machen? Nachdem ich da am Tauernhof fertig war, ich wollte ja nie wieder auf die Schule gehen, Schule war für mich immer furchtbar, stillsitzen, zuhören und so weiter, aber viele Leute haben gemeint, geh doch mal auf eine Bibelschule. Und ich habe gewusst, eigentlich innerlich wusste ich, das soll ich mal machen. Aber ich habe auch gewusst, ich muss mir erst mal das Geld zusammensparen, dann habe ich 1,5 Jahre lang gearbeitet, habe sehr viel Geld zusammengespart für die Bibelschule. Am Ende von diesen 1,5 Jahren, 1 Monat bevor ich die Bibelschule angefangen habe, war ich bei einem Missionseinsatz. Vielleicht kennt es einige unter euch, das Reach McPom. Ja, da gibt es das Alp und Fire. Das ist eigentlich auch so ein Ableger davon, könnte man sagen. Das hat es in Mecklenburg-Vorpommern mal gegeben. Es war eine riesige Evangelisation, wo verschiedene Teenagergruppen einfach raus sind und Menschen, jungen Menschen von Jesus erzählt haben. Da war ich damals dabei. Gerade so 1,5, 2 Jahre bekehrt. Und da hat damals ein Mann gepredigt, der hat mich total beeindruckt, ein kleiner, relativ kleiner Asiate, der für OM damals gearbeitet hat. Und der hat an einem Abend gesagt, hey, wenn Gott irgendwas von dir will, egal was es ist, bist du bereit, ihm das zu geben? Und dann hat er gesagt, wie ist es mit Geld? Und für mich war das echt crazy, weil ich bin damals gesessen in einer von den ersten Reihen, der hat es gesagt und ich habe gedacht, ja, ich will das Jesus geben. Wenn er das von mir will, seine Sache. Und es war das erste und das einzige Mal, dass ich das hatte. Das war wie so ein Schild vor Augen, wo genau drauf gestanden ist, wie viel und an wen ich das geben soll. Und ich war damals wirklich so innerlich berührt und habe sofort gesagt, Jesus, okay, ist eh dein Geld, ich gebe dir dieses Geld. Habe es Gott sei Dank niemand gesagt und bin dann abends ins Bett gegangen, habe echt gedacht, du bist ja irre. Das ist fast alles Geld, was du gespart hast für die Bibelschule, für einen guten Zweck. Wie kann das sein, dass Jesus dieses Geld jetzt wieder von dir will, für irgendwas anderes? Ich habe dann darüber geschlafen, am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und habe gedacht, das ist ja völliger Blödsinn, lass mir das einfach. Gott sei Dank hat es niemand gesagt. Und für mich habe ich eigentlich innerlich entschieden, ja, mache ich doch nicht. Und dann hat am nächsten Morgen ein anderer Mann gepredigt. Und er hat gepredigt über diese Bibelstelle in Prediger Kapitel 5, Vers 3 und Vers 4. Ich lese euch das einmal kurz vor. Das ist echt eine super Bibelstelle, die müssen wir uns alle gut merken. Prediger Kapitel 5 und Vers 3 und Vers 4. Da steht nämlich was drin über Gelübde ablegen. Da sagt uns die Bibel, wenn du Gott ein Gelübde ablegst, Zögere nicht, es zu erfüllen, denn er hat keinen Gefallen an den Toren. Was du gelobst, erfülle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht erfüllst. Das sind auch wieder so alte Worte, aber letztendlich geht es darum, ey, lieber verspreche Gott gar nichts, als dass du ihm was versprichst und letztendlich nicht umsetzt oder ausführst, was du ihm versprochen hast. Und dieser Mann hat es gesagt und ich wusste, ey, ich muss das Geld fortgeben. Eigentlich habe ich es Gott versprochen, in der Nacht zuvor. Und ich habe dann das Geld komplett weggegeben, bin auf die Bibelschule gegangen und hatte keine Ahnung, wie ich für das erste Quartal Bibelschule zahlen sollte. Weiß nicht, wie es dir geht. Wir sagen ja heute so schnell, Gott hat mir was bewusst gemacht. Ich habe was Neues gelernt in Bezug aufs Leben mit Gott. Aber meistens ist es ja so bei uns Christen, wir hören zwar viel, aber wenn sich das, was wir gehört haben, nicht mit dem Leben, mit dem Alltag, mit der Praxis verbindet und wir das umsetzen, haben wir eigentlich nichts dabei gelernt. Wir haben zwar neues Wissen da oben abgelagert, aber gelernt haben wir nichts dabei. Ich merke das so oft bei den Teenagern, mit denen ich arbeite. Es sind ja überwiegend Kids aus so ein bisschen größeren Ghetto-Stadtteilen oder teilweise vorbestrafte Leute und Flüchtlinge, das ist ein bisschen anders in Bezug auf das, was ich euch jetzt erzähle. Aber diese Kids, die haben noch nie draußen so in den Bergen irgendwas gemacht, die meisten von denen. Und wir haben da so ganz einfache, sehr rustikale Hütte, wo sie auch nichts kaputt machen können. Und wenn wir dann so mit der Gruppe auf die Hütte kommen, dann zeigen wir ihnen erstmal, wie man Feuer macht. Weil die meisten von denen haben noch nie richtig Feuer gemacht. Und das Feuer brauchen sie dazu, um was kochen zu können, weil wenn sie nichts kochen, gibt es nichts zu essen für sie. Also am Anfang dauert es meistens relativ lang, am ersten Abend, da gibt es manchmal erst um Mitternacht was zu essen, aber irgendwann kochen die alle. Und wenn sie dann so Feuer machen müssen, dann merken sie immer wieder, das ist gar nicht so leicht, wie es ausgesehen hat. Aber wenn ich ihnen das einmal gezeigt habe, dann laufen sie zu ihren Sozialarbeitern und sagen, Herr so und so, wir haben gerade gelernt, wie man Feuer macht. Und dann am nächsten Morgen sind sie da dran mit selber Feuer machen und irgendwie kommt es nicht zustande mit dem Feuer. Und sie merken ja eigentlich, haben sie gar nichts dabei gelernt. Sie haben zwar theoretisch erklärt bekommen, wie das funktioniert, sie haben es auch mal gesehen bei jemand anderem, aber sie selber haben es nicht gelernt. Und wir westlichen Christen, glaube ich, wir wissen wahnsinnig viel über Jesus. Aber die Frage ist, was haben wir wirklich gelernt? Was ist wirklich vom Alltag oder im Alltag durchlebt, von dem, was wir wissen über Jesus, über Gott, über Geld, egal über welches Thema. Denn bei mir selber habe ich gemerkt, dieser Satz, die Frage ist also nicht, wie viel meines Geldes gebe ich Gott, sondern wie viel von Gottes Geld behalte ich für mich. Das klingt zwar gut, aber als Gott mich herausgefordert hat, es auch tatsächlich zu praktizieren, das war sehr, sehr schwer für mich. Und eigentlich habe ich zuerst einen Rückzieher gemacht. Wollte mich irgendwie so aus dem Ding rausschleichen. Wenn man meint, was gelernt zu haben, das kann ich euch versprechen, ihr habt jetzt viel gehört an diesem Wochenende, aber wenn man meint, was gelernt zu haben oder begriffen zu haben in Bezug auf Jesus, das wird Jesus immer auf die Probe stellen. Immer. Und deswegen bin ich gespannt, was ihr so erleben werdet in den nächsten Tagen und Wochen, wenn ihr jetzt hier viel gehört habt. Denn Jesus ist es nie genug, dass du eine geistliche Wahrheit hier oben im Kopf hast. Sondern er will, dass du es umsetzt und darin erlebst und schmeckst und erkennst und siehst, wie genial Gott selber ist. Wie real Gott ist, wie nah er ist in deinem Alltag, in deinem Leben. Nun, bei mir war das damals so, ich bin auf die Bibelschule gegangen, ich hatte keine Ahnung, wie ich dafür zahle. Habe ich denen natürlich nicht gesagt. Und ich bin da hingekommen. Und weißt du, was ich in dieser Zeit erlebt habe? Das war einfach unglaublich. Kurz bevor ich gegangen bin, ich glaube 2 oder 3 Tage vorher, hat eine Jugendgruppe, in die ich so ein bisschen involviert war, die haben eine Abschiedsfeier gemacht. Und die haben mir damals so eine Schultüte gegeben, wie man es halt so den kleinen Kids heutzutage gibt. Und in dieser Schultüte waren Süßigkeiten. Zu Hause habe ich das Ding mal ausgeleert. Unten waren über 1.000 Euro drin. Ist einfach nur drin gestanden für die Bibelschule. Und in diesem Jahr Bibelschule, ich habe nie über Geld gesprochen mit irgendjemand. Da haben Leute so viel Geld gespendet für mich, dass ich über die Hälfte schon wieder weitergespendet habe. Ich habe es nicht verstanden. Aber weißt du was? Dadurch habe ich was gelernt. Vorher hatte ich eigentlich noch nichts gelernt gehabt. Dadurch habe ich was gelernt. Und zwar habe ich damals gelernt, hey, kümmere dich zuerst um Gottes Angelegenheiten und er kümmert sich dann um deine. Das ist das, was ich dabei gelernt habe. Wenn ich meine, ich muss mich zuerst um meine Angelegenheiten kümmern, dann gehe ich meistens leer dabei aus. Das ist ja das Komische daran. Man meint, man muss erst mal auf sich selber schauen und eigentlich wird man immer leerer dabei. Und genau das Gleiche ist in Bezug auf Geld. Man, jeder Mensch, der sein Leben Jesus gegeben hat, hat dadurch eigentlich auch seine Finanzen ihm übergeben. Und wenn man jetzt einmal die Frage stellt, in der Praxis, wie viel sollst du jetzt geben? Da hätte man wahrscheinlich 100 verschiedene Antworten. Je nachdem, wie ihr geprägt seid, je nachdem, was ihr gehört habt so in eurem Leben über Geld und so weiter. Das sind Gemeinden ganz unterschiedlich. Und ich habe gemerkt, meine Frau ist ja Amerikanerin und in Amerika zum Beispiel wird sehr viel über Geld geredet, sehr offensichtlich in den meisten Gemeinden, auch nicht in jeder. Im Schwabenland sagt man ja, über Geld schwätzt man nicht, das hat man. Das ist einfach ein bisschen anders, die Philosophie. Und wenn man doch mal drüber redet, dann jammert man meistens nur, wie arm man ist im Schwabenland. Aber in Amerika redet man da offen drüber und in Amerika geben die meisten auch 10%, weil das ist das, was sie so hören in den meisten Gemeinden. Und das ist eigentlich wahnsinnig viel Geld. Das Geld, was prozentual in Amerika für die Weltmission gespendet wird, ist unglaublich viel. 10%. Ist wesentlich mehr wie bei uns in Deutschland zum Beispiel. Und die meisten Christen würden sie sofort beziehen auf ein paar Bibelstellen im Alten Testament, wo es darum geht, den Zehnten zu geben und so weiter. Und viele würden dann so argumentieren im Neuen Testament, ja, Jesus hat ja gesagt, er kam, um das Gesetz zu erfüllen und nicht das Gesetz abzuschaffen und so weiter. Und deswegen ist es gut, den Zehnten zu geben. Jetzt gibt es da allerdings eine Bibelstelle, im 2. Korinther Kapitel 8, Vers 1 bis 9. Wir werden das jetzt nicht lesen, aber falls du mitschreiben willst, schreib das einmal auf. Da habe ich vor einiger Zeit ein Buch gelesen, es ist ein sehr altes Buch schon, aber ich fand es unglaublich bereichernd in Bezug auf das Thema Finanzen. Und zwar kommt da dieses griechische Wort Charis vor. Das bedeutet so viel wie Großzügigkeit oder freizügig geben, könnte man sagen. Und in diesem Bibelvers in deinem 2. Korinther, da kommt dieses kleine Wörtchen Charis, also Gnade des Gebens oder Großzügigkeit, das kommt 5-mal vor in diesen 9 Versen. Und wenn man diesen Term Gnade des Gebens oder Großzügigkeit einmal verstehen will im Neuen Testament, muss man eigentlich zurückgehen ins Alte Testament und schauen, ja, wann hat denn dieses Großzügige Geben oder dieses Geben von Herzen oder ja, diese Gnade des Gebens eigentlich angefangen bei den Israeliten damals. Nun, falls du den Zehnten gibst, dann finde ich das super. Das ist wahrscheinlich mehr als die meisten geben. Aber ich habe mich oft gefragt, ist das überhaupt biblisch? Und ich habe das mal ein bisschen nachrecherchiert. Will euch mal sagen, was die Israeliten damals geben mussten, bevor überhaupt einmal das freiwillige Geben angefangen hat. Und zwar gab es damals den sogenannten Zehnten des Herrn. Den mussten die Israeliten geben. Das kannst du nachlesen im 4. Mose Kapitel 18, Vers 21 bis 29. Und es waren 10% von ihrer kompletten Ernte und von ihren kompletten Tieren. Und diesen Zehnten mussten sie abgeben, sonst können wir lesen, zum Beispiel in Maleachi Kapitel 3, haben sie Gott beraubt. Also 10% mussten sie abgeben. Dann, was du aber auch lesen kannst, ist, sie mussten nochmal den Zehnten abgeben für Feste. Man, die haben ja unglaublich viele Partys gefeiert, zum Teil wochenlang. Muss man sich mal vorstellen. Gell, das geht in Deutschland gar nicht. Das muss ja irgendwie finanziert werden, das Ganze. Und die haben das eben dadurch finanziert, indem sie nochmal den Zehnten abgegeben haben für Feste. Es war auch Pflicht. Und es wurde zur Pflicht, nachdem sie ins verheißene Land gekommen sind. Kannst du nachlesen, 5. Mose Kapitel 12. Und hier redet Gott immer wieder von, in diesem Kapitel, von eure Zehnten, also Mehrzahl, den Zehnten des Herrn, den Zehnten für Feste. Und dann gab es aber nochmal einen Zehnten, und zwar den sogenannten Zehnten für die Armen, also für die Waisen, für die Witwen und für die Fremden. Das steht in 5. Mose Kapitel 14, kannst du es nachlesen. An diesem Zehnten war allerdings ein bisschen was anders, und zwar mussten sie das nicht jährlich abgeben, sondern das mussten sie nur jedes dritte Jahr abgeben. Also wenn man diese ganzen Forderungen, die ihnen geboten waren, mal anschaut und zusammenrechnet, ist ganz einfach. 10% plus 10% plus 3,Periode 3% ist 23,3% mussten die abgeben von allem, was sie hatten. Und danach fing bei den Israeliten damals das Geben von Herzen an, könnte man sagen. Oder die Gnade des Gebens, die da im 2. Korinther aufgegriffen wird. Und ich will euch mal ein Beispiel dafür vorlesen. Aus dem 2. Mose Kapitel 25. Das ist eine wunderschöne Bibelstelle, wo Gott sein Heiligtum aufbauen wollte oder aufbauen lassen wollte unter seinem Volk. Und dann sagt Gott Folgendes zu seinem Volk. Jetzt hast du so kalte Finger, gell? Da geht es mit Blättern ein bisschen schwieriger. 2. Mose Kapitel 25 und Vers 2. Und da steht nämlich mal drin, rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen von jedem, und jetzt kommt dieser Satz wieder, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Und dann hat er sie aufgefordert, Gold und Schmuck zu geben, um das Heiligtum zu bauen. Aber das ist dieser Term hier, den die Bibel sagt. Jeder, dessen Herz ihn antreibt. Und es war praktisch dieser Term von dem Gnade des Gebens, nachdem sie all das, was sie abgeben mussten, abgegeben hatten, kam eben dieser Term Gnade des Gebens. Wenn das Herz dich antreibt, Großzügigkeit. Und wir können das nachlesen in diesem Text, die haben so viel gegeben, dass es schon wieder zu viel war. Also das Herz ist ihnen übergegangen damals. Jetzt ist die Sache, wenn jemand wirklich nach Geboten geben will, ja, dann muss eigentlich 23,5% geben oder 23,3%. Dann erst fängt eigentlich das freiwillige Geben an, anhand vom Alten Testament. Nun, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, vielleicht eine Regel aufzustellen, damit man es regelmäßig mal praktiziert, Gott was zu geben, ihm das zur Verfügung zu stellen. Aber erstens mal muss uns bewusst sein, wir leben nicht mehr unterm Gesetz. Und egal, ob du 10% gibst oder 23,3%, das ist letztendlich völlig Schnuppe. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir leben unter Gnade. Das Zweite ist, wir reden so viel über die Beziehung zu Jesus. Und jetzt ist meine Frage an dich, wenn du jetzt einfach einen gewissen Prozentansatz gibst und den stur und starr gibst jeden Monat, wie viel Beziehung brauchst du zu Jesus, um das zu geben? Null, oder? Du brauchst keine Beziehung. Dafür ist keine Beziehung notwendig. Wenn du einfach einen gewissen Prozentsatz abgibst, musst du ja nie mit Gott darüber reden. Das kannst du völlig ohne Gott machen. Wiederum, super, dass du was gibst. Bin ja froh drüber, bin ja auch Missionar. Aber wie viel Beziehung brauchst du dabei? Kaum eine. Ein anderer wichtiger Aspekt ist der, den die Bibel uns nennt. Wenn du zum Beispiel 10% gibst, wenn du kaum was verdienst, kaum Geld hast, sagen wir mal, du hast 100 Euro im Monat zur Verfügung, davon 10% zu geben, das ist ja schon wahnsinnig viel. Du hast 100 Euro zur Verfügung und du gibst 10 Euro weg im Monat. Jetzt, wenn du Multimillionär bist, sagen wir, du hast 10 Millionen im Jahr und du gibst 1 Million weg, das ist zwar unglaublich viel Geld, aber eigentlich in Relation gesehen gibst du nicht viel weg. Das merkst du nicht mal, weil du hast ja noch 9 Millionen. Tatsache ist, wenn du nach Prozenten gibst, und wiederum nicht, dass das nur falsch ist, aber einfach mal zum drüber nachdenken, wenn du nach Prozenten gibst, dann ist die Tatsache ganz einfach, je mehr du hast, desto weniger gibst du. Das ist Gottes Rechnung. Und Jesus bringt es mal total deutlich so zum Ausdruck. Ich lese euch das einmal vor. Es ist eine Geschichte, die ich schon oft benutzt habe, weil sie mir selber so gefällt und ich sie so eindrücklich finde. In Lukas Kapitel 21 kommt diese Geschichte vor. Ich lese euch die paar Verse da mal vor. Von dieser armen alten Witwe, die da zwei Schärflein reinschmeißt. Und da sagt Jesus uns, Verse 1 bis 4, er blickte aber auf und sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Er sah aber auch die arme Witwe, zwei Schärflein dort einlegen, das war kaum was. Und er sprach, in Wahrheit, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr reingelegt als alle. Denn alle diese haben aus ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben, diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt hatte, den sie hatte, hineingelegt. Also das ist das Prinzip, das Jesus eigentlich sagt. Je mehr du hast, desto weniger gibst du, wenn du nach Prozenten gibst. Und deswegen, das ist einfach nur ein Beispiel, meine Frau und ich, wir machen das so. Wir sind da auch sehr unterschiedlich, was das Geben anbetrifft. Sie ist eben in Amerika aufgewachsen, so da wurde wirklich das 10% Geben so einfach, das hat sie gelernt von Kind auf, für sie war das normal. Und ich, nachdem ich das so begriffen hatte, wie, ja, was will jetzt Gott mit seinem Geld machen, wie viel kann ich für mich selber behalten von diesem Geld, das hat mein Denken geprägt. Und oft ist es schwierig für uns zwei. Und weißt du, was wir machen? Wir reden offen drüber und wir beten viel drüber. Und was ich so faszinierend finde, genau darin erleben wir ganz arg viel Reden Gottes in unserem Leben. Manchmal im Monat merken wir beide, unabhängig voneinander, Gott fordert uns heraus, einen großen Teil unseres Geldes einfach irgendwo hin zu spenden. Und wir haben das neulich wo erlebt. Da haben wir einen Gebetsbrief gelesen von einer Missionsgemeinschaft und da waren Missionare, die in der Mongolei gearbeitet haben unter armen, bedürftigen Menschen. Und die haben geschrieben, in der Mongolei war es da so kalt und sie hatten kein Heizöl. Die Menschen sind teilweise erfroren. Und wir haben das beide gelesen und wir wussten, wir sollen einen großen Betrag Geld einfach Gott zur Verfügung stellen. Und da haben wir gemerkt, Gott redet, Gott wirkt hinein in unser Leben. Es ist so genial, Beziehungen mit Gott zu leben. Also uns bereichert es immer wieder neu, einfach mit Gott darüber zu reden, zu sagen, Herr Jesus, dein Geld, was willst du damit tun? Auf der anderen Seite gibt es Monate, da geben wir nicht so viel. Aber das ist halt unterschiedlich. Wenn du jetzt mal reinschaust in 2. Korinther Kapitel 9, würde ich sagen, das ist so das Prinzip dafür aus dem Neuen Testament, wenn es um das Thema Geben geht. Das Prinzip wahrscheinlich, das das Wichtigste ist für uns heute Nachmittag. 2. Korinther Kapitel 9 und Vers 7, da sagt uns nämlich die Bibel, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen, da ist wieder dieser Term, vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Und dann sagt Gott, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb oder liebt Gott. Fröhlicher Geber, wenn es freiwillig kommt, wenn es von Herzen kommt. Weißt du was, wenn es aus Zwang kommt, dann lass es lieber. Das ist letztendlich das, was die Bibel hier sagt. Und zwar deswegen, weil Gott halbherzige Sachen zum Kotzen findet, immer in der Bibel. Gott sagt immer von ganzem Herzen. Er fordert uns nie auf, irgendwas halbherzig zu tun. Ob das jetzt ist, ihn zu lieben, zu geben, ganz egal was es ist. Es geht immer um dich als ganzen Menschen, von ganzem Herzen, ungeteiltes Herz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft merke ich, wir haben keine Ahnung davon, wie viel Segen verloren geht. Und wie viel Schaden wir uns selber zuführen, dass wir nicht bereit sind, mehr zu geben. Da gibt es einen Vers, der steht direkt vor diesem Vers, da steht nämlich drin, Paulus sagt da, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Und ich habe mich gefragt, warum liegt so viel Segen auf großzügigem Geben? Was ist das so wichtig für Gott, dass man großzügig ist im Leben? Mir sind da viele Dinge bewusst geworden, als ich das Thema so aufgearbeitet habe. Und zwar das erste war, Gott liebt einen freudigen Geber als allererstes, weil es seinen Charakter reflektiert. Gott liebt es, Menschen zu beschenken. Wir reden so leichtfertig davon, Gott ist der Geber aller guten Gaben. Wie kann es dann sein, dass eins seiner Kinder nicht großzügig ist. Großzügigkeit reflektiert Gottes Herrlichkeit, Gottes Charakter. Das zweite, was ich aufgeschrieben habe, ist Großzügigkeit. Das steht in Philipper Kapitel 4, Vers 18. Großzügigkeit ist ein duftender Wohlgeruch. Jetzt unsere Nasen, die sind ja sehr sensibel und vielleicht hast du das schon mal erlebt. Du bist im Zelt neben jemand gelegen und hast gedacht, puh, der muffelt aber ganz schön. Vielleicht ist es heute Nacht so gegangen. Oder vielleicht bist auch da mal an jemanden vorbeigelaufen, hast so gerochen oder eingesogen so die Luft, während du vorbeigelaufen bist, hast gedacht, boah, die oder der hat jetzt aber gut gerochen. Weiß nicht, ob das schon mal so gegangen ist. Also ich finde es interessant, unsere Nase, da kommt sofort eine Rückmeldung im Gehirn, wenn jemand stinkt oder wenn jemand gut riecht. Also das merkt man sofort. Und weißt du was, beides überrascht uns. Sowohl das gute Riechen, als auch das Stinken oder schlechte Riechen. Und weißt du, wer einen furchtbaren Gestank verbreitet? Ein geiziger Mensch. Ich habe mich vor einiger Zeit mal persönlich gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen mir und den ganzen guten moralischen Menschen um mich herum? Was ist der Unterschied? Und ich habe lang drüber nachgedacht und mir ist gar nicht gleich mal was eingefallen. Weil viele Menschen leben einfach moralisch gut und sind keine Christen. Was ist der Unterschied? Aber dann hatte ich ein paar Dinge, die mir das bewusst gemacht haben, was der Unterschied sein kann. Und ich habe gemerkt, der größte Unterschied ist auf Großzügigkeit. Wir waren damals noch in Österreich, war anderthalb Jahre her. Und wir haben damals sehr, sehr gute Freunde gehabt. Österreicher, ganz, ganz tolle Menschen, moralisch nette Menschen. Und wir haben damals an diesem Abend, haben sie uns gefragt, ob ich ihnen helfen könnte, ein Möbelstück aufzubauen. Und haben wir dieses Möbelstück aufgebaut und er hat dann gesagt, okay, du hast so und so viele Stunden gearbeitet und ich bezahle dir das jetzt. Und dann habe ich schon gesagt, nee, brauchst nichts bezahlen, ich habe das gern gemacht und freiwillig gemacht. Dann war er schon ganz vor den Kopf gestoßen, hat er nicht verstanden. Und dann haben wir gesagt, ah komm, jetzt ist schon so spät, jetzt bestellen wir einfach eine Pizza. Und dann hat meine Frau gleich die Pizza bezahlt und mitgebracht. Und das haben sie dann noch weniger verstanden. Das hat sie absolut vor den Kopf gestoßen und überrascht. Hat ganz viele Gespräche in Bezug auf Jesus eröffnet. Und ich habe gemerkt, das ist was, das ist ein duftender Wohlgeruch, das können Menschen, die Jesus nicht haben, meistens nicht nachvollziehen. Aber wir hatten ähnliche Erlebnisse auch in Bezug auf Christen, wo wir einfach alles gezahlt haben und die Christen haben aber gewusst, wir haben eigentlich weniger Geld wie sie, ganz sicher. Und die Christen waren so überrascht und haben gesagt, das hat sie wirklich angesprochen. Wo ich gemerkt habe, es ist ein duftender Wohlgeruch. Es fällt einem auf. Man braucht gar nicht viel drüber reden. Dann habe ich noch eine dritte Sache. Je mehr man gibt, desto reicher wird man. Das klingt jetzt eigentlich komisch, weil wir denken ja, wenn ich es weggebe, dann habe ich ja nichts mehr. Aber ich will dir mal was vorlesen im Philipper Kapitel 4, die Verse 16 und Vers 17. Da steht nämlich zu diesem Thema was drin. Philipper Kapitel 4 und Vers 16 und Vers 17. Da redete Paulus zu den Philippern und er sagt zu ihnen, die Philipper, die haben ihm nämlich was gegeben und haben ihm viel gegeben. Und dann in Kapitel 4, Vers 16 und 17 sagt er zu ihnen, gerade mal schauen, denn sogar schon als ich in Thessalonich war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Das ist ein faszinierender Bibelvers da, der da drin steht. Also sie haben nicht nur einmal für ihn gegeben, sondern sogar zweimal, also mehr, als sie eigentlich hätten sollen. Man könnte sagen, sie haben von Herzen gegeben, sie waren großzügig gegenüber Paulus. Und der Paulus freut sich total darüber. Aber warum? Man, natürlich hat er davon profitiert, er hat ja mehr gehabt, er hat endlich wieder was zum Essen gehabt. Aber der Grund war ein anderer. Seine Freude war, dass die Philipper dadurch reich beschenkt wurden. Und zwar in Bezug auf das Himmelskonto. Durch ihre Großzügigkeit haben sie sich Schätze im Himmel gesammelt, der einzige Platz, wo Schätze und Reichtum nicht vergehen. Der einzige Platz, wo die Schätze unverwüstlich sind. Und einer meiner Lieblingsverse in Sprüche Kapitel 10, Vers 22. Ihr seid schon arg still heute. Alles klar bei euch?
Ja.
Ja? Okay. Seid ihr schon erfroren? Oder nicht ganz, gell? Sprüche Kapitel 10, Vers 22. Das ist so einer meiner, man könnte sagen, Lebensverse. Da steht nämlich drin, der Segen des Herrn, der macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Und das ist was, was ich in meinen letzten 10 Jahren meines Christseins ganz arg oft erleben durfte. Der Segen des Herrn, der macht uns reich. Nicht das eigene Abmühen, nicht das eigene Schaffen. Innerlich reich werden wird man nicht dafür, dass man selber viel macht. sondern dadurch, dass man von Gott beschenkt wird. Und dann hat man auch was weiterzugeben. Noch einen letzten Punkt in Bezug auf was, warum ist es so cool, großzügig zu sein? Was bringt es mir, könnte man sagen, großzügig zu sein? Und ich habe aufgeschrieben, Großzügigkeit verändert nicht nur dein Umfeld, sondern auch dich selber. Weißt du, Menschen, die freigebig sind, die großzügig sind, das sind meistens sehr, sehr angenehme Menschen. Weiß nicht, ob du solche Menschen in deinem Leben hast. Aber wenn du es hast, dann fällt dir sofort jemand ein. Und wenn nicht, dann ist schade, weil dann hast du wahrscheinlich niemand. Aber hast du schon mal jemanden, der wirklich in Not hatte, einfach richtig überrascht, indem du ihm viel gegeben hast? Weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Aber ich merke immer wieder, die größte Freude dabei habe eigentlich ich selber. Es ist echt genial, wie mich das bereichert, wenn ich jemand anderen, der nichts hat, geben kann. Ich habe einen Freund, der macht gerade selber so ein kleines Kinderzeltlager, das sind so 50, 60 Kinder. Und der ist wirklich extrem großzügig. Also der gibt immer mehr, als er eigentlich hat. Und das ist, da weißt du immer, wenn er da jetzt wieder was gibt, ist eigentlich gar nicht gut, weil dann hat er wieder nichts mehr. Aber irgendwie kommt er trotzdem immer über die Runden und das fasziniert mich so an ihm. Der ist auch verheiratet, der hat auch 3 Kinder und seine Frau, die ist Bankkauffrau, also eigentlich ganz anders gepolt. So, die sagt immer, das ist total irre, was du machst und weißt, was sie neulich gesagt hat zu ihm, mit dir werde ich zwar nie reich, aber glücklich. Und da habe ich echt gedacht, das ist doch ein Statement, hey. Sie wird nie reich, aber glücklich. Sie ist total beschenkt, weil ihr Mann so großzügig ist. Das krasse Gegenteil sind Menschen, die am Geld festhalten. Das sind oft unangenehme Menschen, wo man merkt, auch innerlich irgendwie, sind sie nicht so ausgeglichen oder so fröhliche, freigebige Menschen. Sind oft selber so ein bisschen unter Zwang. Hatte da mal ein Erlebnis vor einiger Zeit, bin auch Mountainbike-Guide und da haben wir so eine Mountainbike-Tour gemacht. Und es war echt saukalt und schlechtes Wetter. Und wir sind dann, es waren nur Schwaben und ich quasi, also ich bin ja auch so ein Randgebiet vom Schwaben zumindest, gell? Wir waren da unterwegs und das waren so richtige Sparer. Gell? Und wir sind da patschnass, eisekalt, den Berg hochgestrampelt und sind dann oben in so einer Almhütte angekommen, die hat Gott sei Dank offen gehabt. Und dann haben wir uns da reingesetzt und wir waren alle froh, dass wir ein warmes Plätzchen haben. Wir haben uns alle umgezogen. Und dann sind wir so da gesessen und haben dann was zum Trinken bestellt und so weiter. Ich habe den Leuten schon vorher gesagt, ihr dürft die Lunchpakete, die ihr mitgenommen habt, also das ist nicht so gut, wenn ihr die ja hier mittendrin in der Wirtschaft esst. Also könnt vielleicht aufs Klo gehen und die essen, aber die Hüttenwirte, die leben ja davon. Und deswegen ist wichtig, was zu bestellen. Und dann sagte einer von diesen Jungs, der wirklich erbärmlich gefroren hatte und total dankbar war, dass er jetzt warm ist und dass ihm gut geht, der ist in die Bedienung gekommen und dann hat er gefragt, was das und das kostet und so weiter. Und dann hat er was bestellt. Und dann hat er gefragt, es gab so Käsespätzle oder so Käsenocken heißt es, mit Salat. Und dann hat er gesagt, wie viel kann ich das günstiger haben, wenn ich es ohne Salat nehme? Und da habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und weißt du was, da habe ich gemerkt, die Bedienung, die hättest du mal sehen sollen. Der ist echt die Kinnlade runtergedroppt. Nicht nur der, eigentlich uns allen. Und da haben wir eigentlich gemerkt, wie unangenehm und wie hässlich das ist, wenn man so denkt. Wie unfrei man eigentlich ist. Wenn man nur schaut auf jeden Cent und den rumdrehen muss. Letztendlich sind es 4 Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Warum ist Großzügigkeit so genial und so attraktiv? Das Erste ist, es reflektiert den Gottes Charakter, weil er ist freigebig. Es ist wie ein gutes Parfüm. Es ist ein duftender Wohlgeruch, wenn du freizügig bist. Es macht einen innerlich reich, vor allem in Bezug auf die Ewigkeit. Und es überrascht nicht nur mein Umfeld, sondern vor allem verändert es mich persönlich. Money, money, money. Was soll ich damit? Du hast viel gehört und noch nichts gelernt. Und die große Frage ist, was tust du jetzt mit dem Gehörten? Lernen tust du erst, wenn du das Gehörte auch umsetzt in deinem Alltag. Und Gott allein wird dir zeigen, was das für dich persönlich bedeutet. Da gibt es keine 0815-Regel, die für uns alle gleich ist. Du musst Beziehung leben mit Jesus. Und in Beziehung leben wird er dir zeigen, was es für dich persönlich bedeutet. Falls du Kind Gottes bist, da kann ich dir echt nur Mut machen. Hey, setz dich mit dem Thema auseinander. Es ist so ein wichtiges Thema. Nicht um der vielen Missionare willen, die gar nicht ausgesendet werden können, weil kein Geld da ist. Auch nicht um der vielen evangelistischen Projekte willen, die eingestampft werden müssen, weil kein Geld da ist. Auch nicht deswegen, weil viele Vollzeitler unglaublich viel leisten und meistens sehr, sehr wenig dabei verdienen. Auch nicht deswegen. Das ist alles völlig Schnuppe. Sondern um deiner selbst willen. Setz dich damit auseinander. Denn Gott liebt einen freudigen Geber. Und ein großzügiger Mensch steht immer unter dem Segen Gottes, weil es Gottes Charakter widerspiegelt in einer Welt, die genau das Gegenteil denkt, sagt und lebt. Nämlich Geiz ist geil. Gott ist die Großzügigkeit in Person, denn er selbst ist der Geber aller guten Gaben. Und das wünsche ich euch von Herzen, das wünsche ich mir selber auch, dass wir Menschen werden, die immer großzügiger werden. Vielleicht bist du es schon, dann kann ich dir nur Mut machen, mach weiter so. Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, über das Thema, kann ich dir nur Mut machen, setz dich damit auseinander. Red mit Jesus drüber und frag ihn, hey Jesus, was bedeutet das in Bezug auf mein Leben? Und das Schöne ist ja an Jesus, er kann aus wenig viel machen. Man braucht nicht viel geben, aber man soll Jesus das geben, was ihm gehört. Jetzt bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so reich beschenkst hier in Deutschland, in Europa, dass wir so viel haben. Und Herr Jesus, ich danke dir auch dafür, dass du der Geber aller guten Gaben bist, dass du so ein großzügiger Gott bist, dass du uns überreich beschenkst, so reich, dass wir es gar nicht verstehen können oder erklären können. Und Herr Jesus, ich will so sehr beten, dass du das uns in die Herzen brennst, dass Großzügigkeit auch in Bezug auf Geld immer deine Herrlichkeit und deinen Charakter in dieser Welt widerspiegelt. Und Herr Jesus, ich will beten, dass du jedem Einzelnen hier in diesem Zelt bewusst machst an diesem Wochenende, wem gegenüber kann und soll ich großzügig sein? Was willst du von mir? Und ich danke dir dafür, dass wenn wir bereit sind, dir das zu geben, was du haben willst, dass wir selber dabei immer am reichsten fortgehen und beschenkt sind. Jesus, ich bete dafür, dass du uns segnest und dass wir zum Segen für andere Menschen werden können. In Jesu Namen. Amen.